Wir stehen unmittelbar vor dem grossen Finale in der Offenbarung. Vor dem Himmel, das nächste Kapitel 21, ist dann das neue Jerusalem. Heute geht es um Offenbarung 19 und 20. In der Offenbarung werden uns verschiedene Elemente von der Geschichte von Gott mit uns Menschen vorgestellt. Je nach Auslegung werden die zeitlich verschieden angeordnet. Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir am liebsten einen genauen Fahrplan über die Ereignisse hätten. Wann findet was statt? Und es gibt nicht wenige Leute, die denken, dass nebst den Puzzleteilen, die in der Bibel zu finden sind, in der Bibel auch der Gott eigentlich irgendwo enthalten ist, wie man die richtig muss aneinander anordnen, dass es einen richtigen, guten Zeitplan gibt. Jesus hat jedoch auf Fragen von zeitlichen Anordnungen immer gesagt, dass wir das nicht wissen müssen. Heute befassen wir uns mit dem Puzzleteil erste Auferstehung, tausendjähriges Reich und letztes Gericht. Ein riesiges Spektrum. In unserer Breitengrade ist die verbreiteste Ansicht, dass das alles in der Zukunft liegt. Ich zeige heute Varianten auf, die uns mitten in die Geschehnisse hineinnimmt und von ebenso intelligenten und geisterfüllten Theologen vertreten wird. Mein Punkt ist heute, ich sage nicht, dass ich hundertprozentig hinter dem stehe, aber die erste Auferstehung, das war dann, wo Jesus auferstanden ist, vor 2000 Jahren. Das war die erste Auferstehung. Ja gut, die erste Auferstehung und dort, wo Jesus auferstanden ist, der erste Mensch auferstanden ist, der lässt uns schon noch zusammenbringen. Und dort hat das tausendjährige Reich angefangen, weil die Macht vom Teufel eigentlich gebrochen war dort. Und das tausendjährige Reich, das geht und geht und geht jetzt. Und alles, was wir jetzt gelesen haben in Offenbarung 1 bis 18, findet in dem tausendjährigen Reich statt. Und am Ende von dem tausendjährigen Reich kommt Jesus wieder. Und dann ist das letzte Gericht. Ich war an einer Konferenz mit ganz vielen Pastoren und hin und wieder sind wir zum Thema gekommen, dass wir an der Offenbarung sind und alle haben gesagt, nein, das würden sie nie machen. Und ich möchte euch ein riesen Kränzchen winden, dass ihr noch dabei seid. Es ist herausfordernd, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns mit dem Buch befassen. Aus zwei Gründen. Erstens steht, dass der die Offenbarung liest und sich mit der Offenbarung auseinandersetzt, dass der wird gesegnet sein. Und ich glaube, da ist ein riesen Segen verborgen. Es ist eine riesen Botschaft. Ich glaube, es geht eben, wie gesagt, nicht darum, dass wir alles richtig zusammensetzen und alles genau stimmt am Schluss, sondern es ist eine Botschaft dahinter und die müssen wir hören. Und ich hoffe, ihr habt das immer wieder rausgehört. Das ist mein grösstes Anliegen in dieser Reihe, die Botschaft weiterzugeben, die dahinter ist. Das Zweite ist, die Offenbarung ist zuallererst zu einer Gemeinde geschrieben worden, in einer Situation in dem ersten Jahrhundert, wo sehr bedrängt war, die Gemeinde. Wo verfolgt worden ist, wo schwierig war, wo Repression da war und denen hat es Trost bringen sollen. Denen hat es immer wieder sagen sollen, schaut durch die Ereignisse von der Welt durch und seht Jesus, der souverän auf dem Thron sitzt, das Alpha und das Omega. Vielleicht haben wir es auch bei der Einsegnung gehört von der Laura, der Gott, der letztlich dahinter steht. Wo das Leben im Griff hat, wo sagt, du sollst leben. Und ich hoffe, dass das auch immer wieder passiert ist, dass wir immer da durchgeschaut haben und gesehen haben, die Souveränität von Gott im Ganzen inne. Die zwei Sachen. Ich glaube, das ist das Hauptteilige der Offenbarung. Auch heute Morgen geht es mir um das. Ich komme zuerst zu der ersten Auferstehung. Steht im Offenbarung 20, Vers 6, steht der Vers. Glücklich und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre lang mit ihm herrschen. Das ist eine unglaubliche Fülle, die da drin ist. Ich mache es ganz einfach. Also gell, Offenbarung könnte man viel komplizierter machen, als ich es mache, einfach, dass ihr das wisst. Aber das vielleicht manchmal noch ein bisschen schwierig findet. In dem Vers steht, dass die, die an der ersten Auferstehung teilhaben, werden im tausendjährigen Friedensreich mit Christus herrschen. Das ist die Aussage von dem Vers. Die erste Auferstehung, habe ich gesagt, gehe ich jetzt heute Morgen davon aus. Ich weiß, es gibt auch andere Theorien, dass Jesus zweimal kommt, dass er das kommt und dann die erste Auferstehung ist, dann tausendjährige Reich und dann kommt er nochmal. Gibt es auch, sehe ich weniger. Die erste Auferstehung ist vor gut 2000 Jahren passiert, wo Jesus sein Grab am dritten Tag verloren hat. Der Tod war besiegt. Da haben wir auch abgehängt, abgehakt. Der Tod ist besiegt. Das ist etwas, was wir wissen. Heute Abend findet das Rückspiel in der Barrage zwischen der Schweiz und Nordirland statt. Das muss heute Abend früh jetzt nachgehen. Um 6 Uhr fängt es an. Beim Zuschauen kann es leicht passieren, dass wir uns mit Leib und Seele voll reinhängen. Gell? Vor einiger Zeit ist es in Argentinien ist ein krasser Vorfall passiert. Und zwar ist ein Spieler während dem Spiel kollabiert wegen Herzstillstand. Das Spiel ist abgebrochen worden, aber für den Spieler ist jede Hilfe zu spät gekommen. Im Spital konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Und plötzlich war nicht mehr an Fußball zu denken. Etwas mit einer riesigen Masse, der Tod, ist auf etwas geprallt, das kaum Masse hat, König Fußball. Der Tod hat ein riesiges Gewicht und rückt alles andere in den Hintergrund. Auf solche Weise von der Realität eingeholt zu werden, fühlt sich an, wie wenn man von einem Lastwagen angefahren wird. Doch bei der Auferstehung von Jesus ist eine Kraft zum Vorschein getreten, die stärker ist. Das ist nicht eine Banalität, der Tod ist besiegt. Da ist etwas mit der riesigen Masse, die alles in den Hintergrund trägt, ist besiegt worden. Ist etwas, das noch grösser ist. Die Auferstehungskraft ist noch grösser. Und an dieser Auferstehung kann man teilhaben, ist in dem Vers gestanden. In 20 Vers 4 steht, also 2 Vers früher, auf wen das zutrifft. Und dort steht, und ich sah die Seele derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Das ist in die erste Gemeinde geredet, wo ganz viele wegen dem Glauben gestorben sind. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Es handelt sich da um Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die im Vertrauen mit Jesus gelebt haben und sich nicht von dem weltlichen System einnehmen lassen. Es sind Menschen, die zwar mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, aber den Kopf haben sie im Himmel. Der Paulus schreibt auch über die Auferstehungskraft, wo wir Teilhaber sein davon. Und zwar im Epheser 1, ab dem Vers 19. Da steht: Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz zu Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Klingt ganz stark nach tausendjährigem Reich. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Die göttliche Kraft, die stärker ist als der Tod, steckt in der Gemeinde. Also auch in den einzelnen Menschen, die dazu gehören. Manchmal blitzt sie auf. Aber auch wenn sie nicht aufblitzt, sie ist immer da. Darum hat Paulus gebetet, ich bete, dass ihr erkennen könnt. Wir sehen es nicht immer. Der Paulus betet dafür, dass wir die Auferstehungskraft immer wieder sehen. Und ich bete auch dafür, dass wir als Gemeinde die Auferstehungskraft immer wieder sehen. Und dass wir damit rechnen, dass wir Teilhaber sind von der grössten Kraft, die es gibt auf dieser Welt. Was für eine Würde. Wenn die Auferstehungskraft auch destruktiv eingesetzt werden könnte, bräuchte man einen Waffenschein. Erster Gedanke. Erste Auferstehung, zweiter Gedanke, das tausendjährige Reich. So eben haben wir gehört, dass Jesus als Herrscher über jede weltliche Regierung, Gewalt und Macht und jede Herrschaft und über alles andere in der, wie in der zukünftigen Welt eingesetzt ist. Jetzt schon. Die Rechtsfrage ist geklärt. An Ostern ist die Rechtsfrage geklärt worden. Machtverhältnisse sind zurechtgerückt worden. Da wundert es mich auch nicht, dass viele denken, dass das tausendjährige Reich bereits im Gang ist. Es gibt auch die Meinung, dass das nicht auf deren Erde, sondern noch verborgen im Himmel sei. Eine interessante Sicht ist, die ich mich diese Woche damit befasst habe, oder letzte Woche, dass Gott, der Vater, über das Reich herrsche und das weiter tun wird, bis er Jesus jeden Feind unterworfen haben wird. Und dann, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er das Reich für eine zukünftige tausendjährige Herrschaft an seinem Sohn übergeben. Wir beten ja auch, unser Vater im Himmel, dein Reich komme. Denn dein ist das Reich. Das Reich gehört dem Vater. Er ist es, zu dem er betet. Es ist sein Reich. Aber die Freisetzung von dem Reich sehen wir schon. Bruchstückhaft auf dieser Welt. Aber vieles ist noch total verborgen. Im hebräischen Denken hat die Zahl 1000 können eine bestimmte Zahl sich auf eine unbestimmte Zahl oder sogar auf die Ewigkeit beziehen. Darum kann Jesus regieren, solange er will. Laut Psalm 50, Vers 10, nach Elberfelder besitzt Gott das Vieh auf 1000 Bergen. Ja, besitzt das nur auf 1000 Bergen? Nein, alles Vieh gehört ihm. Zum zeigen, dass die Zahl 1000 nicht numerisch muss verstanden werden, sondern für eine unbestimmte Zahl oder sogar für die Ewigkeit. Und wenn es heisst, dass ein Tag in Gottes Haus besser ist als 1000 andere, dann ist das auch kein wörtliches Verständnis von der Zahl 1000 gemeint. Spannend und zugleich herausfordernd ist der Gedanke, dass Gott bzw. Jesus die Gemeinde in seine Regierung mit einbezieht. Es hat ja geheißen, dass man mit Jesus regieren wird. Ich weiß nicht, ob er mit dir macht, den Gedanken. Gemeinschaft und Gemeinschaft von den Menschen, die in einer persönlichen Vertrauensbeziehung mit Jesus stehen. Ihnen gibt Jesus Mandat und Kraft, um in seinem Namen zu handeln. Wenn man als Autolenker einen Mann in Uniform sieht, im Strassenverkehr, dann tut man sich der polizeilichen Autorität unterordnen. Denn eine Autorität im Strassenverkehr. Aber wenn der gleiche Polizist in eine Kaserne marschieren wird und irgendetwas befehlen wird, dann würden alle nur lachen. Er hat ja kein Mandat. Was bedeutet es, in Gottes Reich Autorität zu haben? Was ist das Mandat ganz genau von uns, wo wir mit Jesus unterwegs sind? Wo haben wir Autorität? Wo haben wir Teil an dieser Auferstehungskraft und wo vielleicht auch nicht? Jesus hat mal einen interessanten Satz gesagt, und zwar dort, wo er jetzt so am Ende von seinem irdischen Leben: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, dass ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Unser Mandat gilt für eine Welt, für einen Bereich, wo nicht die Welt meint. Gottes Reich setzt sich nicht in der Politik, in der Wirtschaft oder in einem anderen sichtbaren Bereich durch. Es geht um den Wert von einer anderen Welt. Übergeordnet. Römer 14, Vers 17 steht, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt, und jetzt kommt es, in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das bedeutet, dass Christen keinen Putschversuch machen sollen oder Politik infiltrieren. Darum kann man als ernsthafter Christ genauso in der SP wie der SVP sein. Unglaublich. Für die neuen Leute. Die einen sagen, wie kann man als Christ in der SP sein? Und andere sagen, wie kann man in der SVP mitmachen? Wie kann man in der EDU sein, wenn es doch eine EVP gibt? Und mit Jesus in Gottes Reich zu regieren, muss man nicht Politiker sein. Es geht darum, an jedem Ort sich für Gerechtigkeit, Frieden und Freude einzusetzen. Dort haben wir Autorität. Egal wo, in welchem Gefäß, in welcher Institution. Wo immer du bist, ist die Verstehungskraft nicht fern. Darum kannst du im Namen von Jesus Dämonen befehlen. Wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Du kannst dich für Mobbingopfer einsetzen. Du kannst Frieden stiften. Du kannst ein erfülltes Single- oder Eheleben führen. Du kannst Trauer in Freude verwandeln. Du kannst in dieser Kraft und Autorität, in dieser Auferstehungskraft, kannst du fruchtbare Jugendarbeit machen. Letztlich geht es immer darum, die von Gott empfangene Liebe weiterzugeben. In diesen Themen hat Gott seinem Volk Regierungsmacht erlassen. Immer wenn du Gottes Wort im Alltag umsetzt, regierst du mit Gott und trägst es zum Wachstum von seinem Reich bei. Du bist Regierungsmitglied im tausendjährigen Reich. Du bist Chef. Ist das eine gute Nachricht für dich? Vielleicht gerade die in der Ehe ein bisschen unten durch müssen. Oder am Arbeitsplatz. Du bist für Jesus zum Minister berufen. Die Tatsache lässt unsere Herzen höher schlagen. Was für einen Wert misst uns Jesus bei? Du kannst mit breiter Brust durchs Leben gehen. Jesus adelt dich zu seinem Mitarbeiter. Die Tatsache soll aber keinesfalls Nahrung für Überheblichkeit oder Narzissmus sein. Auch nicht für dünkelhafte Allüren. Ein Minister ist nämlich vom Wort her ein Diener. Minister bedeutet wörtlich übersetzt Diener. Und Jesus sagt über Führungskultur in seinem Reich, bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Das ist Führungskultur im Reich Gottes. Minister, Diener sie. Der dienende Führungsstil ist eine Erfindung von Jesus. Wird in der Wirtschaft auch eingesetzt, aber ist eine Erfindung von Jesus. Im Reich von Jesus kannst du sehr wohl Karriere machen, aber es ist eine Fusswäschkarriere. Dort liegt Kraft und Autorität. Wahre Demut ist ein Zeichen von innerer Stärke, verbunden mit einer grossen Dienstbereitschaft. Wahre Demut, so wie die Führungskultur im Reich Gottes ist, ist ein Zeichen von innerer Stärke, Wissen, diese Auferstehungskraft, da bin ich Teilhaber davon. Verbunden mit einer grossen Dienstbereitschaft. Was für eine Wohltat für die Welt. Mit Jesus zusammen im tausendjährigen Reich regieren ist eine Wohltat für die Welt. Das ist das tausendjährige Reich. Und dann kommt das endgültige Gericht. Ich habe letztens im Idea-Spektrum gelesen in einer Zeitschrift, dass heute nicht mehr über das endgültige Gericht predigt wird. Wenn man Offenbarung predigen, kommt man halt unweigerlich da dran. Aber wenn man es lieber rauslässt. Die Sache mit dem endgültigen Gericht ist kein Märchen. Es folgt auf das tausendjährige Reich, steht im Offenbarung 20. Und zwar steht im Vers 11 und 12, und ich sah einen großen weißen Thron und der, der darauf sitzt, die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen, und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Der Michael Bond hat vor einigen Wochen gesagt über Gerechtigkeit: Wenn in der Bibel von Gottes Gerechtigkeit geredet wird, heißt das nichts anderes, als dass sich Gott gegenüber jedem Menschen seiner Beziehung entsprechend verhält. Am Schluss bekommt niemand etwas von Gott, was er sein Leben lang nicht wollte. Das trifft auf das letzte Gericht zu. Genau so ist es. Wer Gott gesucht hat im Leben auf dieser Welt, der bekommt die Gemeinschaft mit Gott in der Vollkommenheit. Das ist der Himmel. Und wer die Einladung von Gott abgelehnt hat, erntet die absolute Gottesferne. Das wird mit Bildern beschrieben in der Offenbarung, mit Fürsee beispielsweise. Wo nichts anderes bedeutet als absolute Gottesferne. Und das gehört zusammen. Die Barmherzigkeit von Gott, die Gnade und die Gerechtigkeit, das gehört zusammen. Die Miroslav Wolf, das ist ein kroatischer Professor für Theologie, hat ein paar Bücher zu Vergebung und Gewaltlosigkeit geschrieben. Und jetzt komme ich auf den Balkankonflikt zu. Gell, du bist von Serbien. Gell? Ich habe keine Ahnung, was dort passiert ist genau. Ich habe das gelesen. Während seiner Zeit in Kroatien hat er mit anschauen, wie seine Landsleute durch Serben misshandelt worden sind. Wahrscheinlich ist umgekehrt auch der Fall gewesen. Und er hat geschrieben: Meine Behauptung, dass die Umsetzung von Gewaltlosigkeit den Glauben an göttliche Rache beinhaltet, mag für viele Christen, für Nichtchristen sowieso unbeliebt sein, vor allem für die Theologie im Westen. Also seine Behauptung, dass die Umsetzung von Gewaltlosigkeit den Glauben an göttliche Rache beinhaltet. Das hat die zwei Sachen gehören zusammen. Die Umsetzung von der Gewaltlosigkeit und der Glaube an ein letztendliches Gericht, das gehört zusammen. Und sonst kann man es nicht leben. Das ist sein Satz. Angesichts von schreiender Ungerechtigkeit auf dieser Welt ist Gewissheit von einem endgültigen Gericht hilfreich. Die Frage, ob Gott nicht einfach könnte, einfach alles zudecken, Schwamm drüber. Ob Gott nicht einfach vergehen könnte, klingt zwar gut, aber ist gleichzeitig eine extrem oberflächliche Frage. Nur jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, wie schlimm menschliche Bosheit sein kann so etwas sagen. Und der Paulus empfiehlt uns: Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Wer das endgültige Gericht verinnerlicht hat, der Gedanke, dass Gott letztendlich wird für Gerechtigkeit sorgen. Nicht eine juristische Gerechtigkeit, sondern eine beziehungsorientierte Gerechtigkeit. Der kann gelassener leben und sich sogar einmal übervorteilen lassen. Dass zum Beispiel ein Nelson Mandela nach so vielen Jahren Gefangenschaft nicht als gebrochener Mann aus dem Gefängnis gekommen ist, hat damit zu tun. Mir fehlt Erfahrung, doch ich denke, dass man auch gerade die Situationen von der Verfolgung, wie sie in der Offenbarung ja beschrieben ist, dass man das nur ertragen kann im Blick auf die Gerechtigkeit Gottes, ohne in Rachsucht und Bitterkeit zu vergehen. Und darum glaube ich, wenn wir in dieser Welt Menschen sind, die gewaltlos leben, die nicht rachsüchtig sind, sondern etwas über sich gehen lassen, wie Jesus, als er am Kreuz war, dann brauchen wir den Glauben als endgültige Gericht. Der David ist von seinem eigenen Sohn, Absalom, der einen Putsch vorbereitet hat, hart bedrängt worden. Die halbe Armee hat Absalom auf seine Seite geschlagen und hat den David, der auf dem Thron war, hart bedrängt. Und hat ihn stürzen, hat ihn umbringen. Und in diese Situation schreibt er im Psalm 62: Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem, was er für sein Tun verdient. Die zwei Sachen bringen wir fast nicht zusammen. Gnade kommt von Gott und Gott gibt jedem, was er für sein Tun verdient. Gnade ist natürlich grösser als Vergeltung, natürlich. Sie wird bei den Menschen zur Anwendung kommen, die ihr Leben Jesus anvertrauen und so damit Nutznießer von der Verstehungskraft sind. Zum Schluss möchte ich nochmal einen Schritt zurück machen und die Sache aus Distanz nochmal betrachten. Wir sind Teil von Gottes grosser Geschichte. Eigentlich sollte eine Aussage sollte uns ein bisschen vom Sitz hauen. Nicht nur das, sondern gar Regierungsmitglied in seinem Kabinett. Ist das nicht erstaunlich? Es gehört zum Auftrag, in dem Reich die Schönheit vom Evangelium mit Hilfe der Auferstehungskraft zu repräsentieren und Gnade Gottes vielen Menschen zugänglich zu machen. Damit das endgültige Gericht für möglichst viele von ihnen den Zugang in Gottes unmittelbare Gegenwart bedeutet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, für den riesigen Plan, den du hast auf dieser Welt und dass du der Gott bist, der souverän über dem thront. Ich möchte dir von Herzen danken sagen dafür. Du bist Alpha und Omega. Du bist Anfang und Ende. Du bist der König aller Könige. Und du willst uns Menschen mit einbeziehen. Deine Geschichte auf dieser Welt. Ich danke dir, der einen Teil hat in deiner Auferstehungskraft. Ich danke dir für den Moment, wo sie zum Ausdruck kommt, wo sie sichtbar wird. Und ich danke dir für die Momente, wo sie da ist, aber ich habe nichts gespürt davon. Danke für das grosse Vorrecht. Und danke noch viel mehr, dass wir nächstes Mal dürfen vorwärts gehen und unseren Kopf in den Himmel hineinstrecken. Danke vielmals. Amen.